Bevor die Predigt losgeht, wollen wir dich kurz auf etwas Wichtiges aufmerksam machen. Ab September starten beim EBTC wieder unsere berufsbegleitenden Lehrgänge. Zu unserem 25-jährigen Jubiläum haben wir ab sofort die Gebühren für alle Bibelkunde-Lehrgänge um 25% reduziert. Besonders wertvoll ist es, als Ehepaar gemeinsam zu studieren. Deshalb gibt es ab sofort zusätzlich 50% Rabatt auf die Studiengebühren der Ehefrau, wenn ihr als Ehepaar gleichzeitig am EBTC studiert. Eine ideale Gelegenheit, Seite an Seite geistlich zu wachsen. Schaut einfach mal auf unserer Webseite vorbei, ebtc.org/Bibelschule, und meldet euch direkt an. Jetzt wünschen wir dir viel Freude und Segen beim Zuhören.
Bevor die Predigt losgeht, wollten wir dich kurz auf etwas Besonderes aufmerksam machen. Ab September starten am EBTC wieder unsere neuen Lehrgänge, zum Beispiel mit Bibelschule mit Gewinn. Dort lernst du, wie du die Bibel selbst studieren kannst und das Ganze gewinnbringend in der Gemeinde einsetzt. Die Lehrgänge finden an mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz statt. In Berlin, bei Köln, Soest und in Zürich. Vielleicht ist es ja genau das Richtige für dich. Schau einfach mal auf ebtc.org/Bibelschule vorbei. Dort findest du alle weiteren Informationen. Jetzt wünschen wir dir viel Freude und Segen beim Zuhören.
Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist in eurem christlichen Lebenswandel, aber nachdem ich mich bekehrt habe, bin ich in die charismatische Bewegung voll reingerutscht. Ich fand das richtig toll, wie die Leute gesprochen haben, mit solcher Freimütigkeit, und die waren öfters sehr witzig beim Reden. Und mit 19 oder mit 18 Jahren beim Bundeswehr fand ich das ziemlich gut. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, die haben Dinge angeblich, die ich nicht habe. Die haben mir gesagt, dass Gott will, dass alle in Sprachen reden zum Beispiel. Und ich habe ständig darum gebeten, Herr, schenk mir diese Gabe. Ich möchte in Sprachen reden. Und dann war ich ab und zu krank. Und die haben mir gesagt, Gott will nicht, dass wir krank sind. Gott will, dass alle Menschen gesund sind. Wenn du krank bist, dann hast du zu wenig Glauben. Und die haben solche Scherze gemacht. Einmal hat es gesagt, es ist gut, dass es Ärzte gibt, weil es gibt viele Christen, die zu wenig Glauben haben. Und dann mussten sie zum Arzt gehen. Sonst konnten sie zu Jesus gehen und würden sofort geheilt. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich war stationiert auf Iwakuni, Japan. Und ich habe eine Erkältung bekommen. Und ich habe gebetet, Herr, befreie mich von dieser Erkältung. Und ich dachte, wenn ich genug Glauben habe, dann wird das geschehen. Nein, ich habe die Erkältung die ganze Zeit gehabt, bis mein Körper es endlich überwunden hatte. Aber es hat mich wirklich zum Zweifeln gebracht. Und ich habe seitdem mit vielen Christen gesprochen, die die gleiche Erfahrung hatten, dass sie gedacht haben, ich bin zweitrangig als Christ. Ich habe noch nie gewisse Dinge erlebt, die anderen Menschen behaupten, erlebt zu haben. Ich bin zweitrangig als Christ. Offensichtlich habe ich zu wenig Glauben oder etwas fehlt mir. Und ich möchte euch sagen, dass die charismatische Bewegung keine geistliche Bewegung ist. Sie ist in erster Linie ein Angriff auf die Einheit der Gemeinde Jesu Christi. Sie spaltet Ortsgemeinden nicht durch die Wahrheit und nicht durch Geistlichkeit, sondern durch Irrtum und ein Missbrauch der Heiligen Schrift. Innerhalb dieser Bewegung gibt es ernsthaften Christen, das gebe ich zu, die Jesus Christus lieb haben. Aber sie sind dennoch vom Teufel verblendet und betrogen, sodass sie sämtliche Lügen nicht allein geglaubt haben, sondern sie auch verbreiten. Einige von diesen Lügen habe ich eben angesprochen, nämlich, dass Gott will, dass alle Christen in Sprachen reden. Das ist nicht der Fall, und das werden wir anhand unseres Textes von heute auch sehen. Diese Bewegung hat den Wunsch, zurück zur Urgemeinde zu gehen. Sie wollen so sein wie die Ortsgemeinden zur Zeit der Apostel. Aber sie vergessen dabei zwei wichtige Dinge. Erstens, nicht alle Gemeinden zur Zeit der Apostel waren geistlich. Das haben wir vor zwei Sonntagen gesehen, dass die Gemeinde zur Korinth überhaupt nicht geistlich war. Und zweitens, sie vergessen dabei, Das, was die Urgläubigen gekennzeichnete, war ihre Hingabe der Lehre der Apostel Jesu Christi. Sie haben in der Lehre der Apostel geharrt. Ich möchte das aus Apostelgeschichte 2, Vers 42 vorlesen. Schlagt bitte diesen Vers auf. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42. Und wir werden hier sehen, das, was die Urgemeinde gekennzeichnete. Nicht, dass sie Zeichen und Wunder getan haben oder in Sprachen geredet haben, sondern sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. An der ersten Stelle hier ist in der Lehre der Apostel. In den kommenden Wochen, so wie der Herr es will, wollen wir die Irrlehre der charismatischen Bewegung durch die Lehre des Apostel Paulus bloßstellen, indem wir 1. Korinther Kapitel 12 bis 14 gemeinsam betrachten. Wir werden uns bemühen, diese drei Kapitel aus der Sicht der ursprünglichen Empfänger zu betrachten. Das heißt, dass wir werden uns in der Lage der Korinther-Gemeinde versetzen und diesen Abschnitt so betrachten, als ob es immer noch alle Gnadengaben wie in Sprachenreden und Wunderkräfte noch unter uns wären. Okay? Wir wollen es diesen Brief uns treffen lassen, wie es die ursprünglichen Empfänger diesen Brief empfangen haben. Wir werden dabei sehen, dass ein Chaoszustand in der Korinther-Gemeinde herrschte. Und der Apostel Paulus, der Gründer dieser Gemeinde, hat diesen Abschnitt, Kapitel 12 bis 14, als Korrektur geschrieben an diese Gemeinde, weil sie voll daneben war im Bereich der Geistesgaben oder Gnadengaben. Wir werden auch sehen, dass die Gemeinde nicht vorbildlich war, sondern die Mitglieder haben die Gnadengaben, die reichlich unter ihnen waren, zum Eigennutz und aus Selbstliebe gebraucht. Deswegen ist Kapitel 13 geschrieben worden. Deswegen hat Paulus ihnen ein paar grundlegende Wahrheiten bezüglich der Gnadengaben in Kapitel 12 vor den Augen geführt. In diesem Kapitel, nämlich Kapitel 12, erklärte Paulus ihnen, wie der Leib Christi funktionieren soll. An dieser Stelle möchte ich euch eine kleine Vorschau der Lehre des Paulus in Kapitel 12 geben. Einige von diesen Punkten wollen wir in der heutigen Predigt sehen. Aber in Kapitel 12 wird es erstmal von Paulus gelehrt, dass alle Christen den Geist Gottes haben und sind mit ihm getauft worden. Die Taufe des Heiligen Geistes ist völlig unabhängig von einer Gnadengabe, die sie vom Heiligen Geist empfangen haben. Es wird unter allen Charismatikern gelehrt, dass der Beweis, dass der Mensch eine zweite Segnung von Gott empfangen hatte, und sie nennen es die Taufe des Heiligen Geistes, ist, dass man in Sprachen redet. Und die sagen, wenn du noch nie in Sprachen gesprochen hast, dann hast du die Taufe des Heiligen Geistes nicht. Paulus lehrt in Kapitel 12, dass das nicht der Fall ist. Der lehrt eindeutig, dass jeder Christ mit dem Heiligen Geist getauft wurde bei seiner Wiedergeburt, und zwar in den Leib Jesu Christi, durch die Taufe des Geistes versetzt wurde. Zweitens, Paulus lehrt hier, dass die Gnadengaben nicht für den privaten Gebrauch sind, sondern für das gemeinsame Nützen des gesamten Leibes Christi. Sie sind zur Erbauung des gesamten Leibes Christi gegeben worden. Nicht, dass ich in meine private Anbetung von Gott oder Gebetsleben sie verwenden kann. Die sind für den ganzen Leib da, nicht für mich privat. Drittens, kein Christ besitzt alle Gnadengaben und kein Christ soll alle Gaben haben. Das werden wir in diesem Text sehen. Viertens, die Gnadengaben werden vom Heiligen Geist souverän aufgeteilt, wie er will, nicht wie wir es wollen. Und er lässt sich auch nicht erpressen oder manipulieren, sodass er uns etwas gibt, was wir nicht haben sollen. Fünftens, die Zeichen und Wundergaben sind zweitrangig. Sie erscheinen immer am Ende der Liste der Gnadengaben. In Sprachen zu reden ist die geringste der Gaben und ist der Gemeinde nur nützlich, wenn sie übersetzt wird. Das ist, was Paulus klar und deutlich in Kapitel 12 und dann besonders in Kapitel 14 lehrt. Das sind nur ein paar Punkte, grundlegende Wahrheiten bezüglich der Gnadengaben, die uns in diesem Abschnitt gegeben werden, um uns zur Einheit zu führen. Weil diese Einheit in der Korinther-Gemeinde hat es nicht gegeben. Deswegen in Kapitel 13 zeigt Paulus diese Gemeinde, wie wahre Geistlichkeit aussieht. In Kapitel 13 betont Paulus, dass der Beweis der Fülle des Heiligen Geistes die Liebe ist und nicht das in Sprachen reden oder die Fähigkeit, Menschen zu heilen. Die Gegenüberstellung hier von Geistesgaben und der Frucht des Geistes ist eindeutig und nicht zu übersehen. Aber leider übersehen viele das. Wir haben vor 2 Wochen gesehen, dass Paulus oft das Wort Charisma für die Bekehrung von Menschen verwendet. Dass ein Mensch zum Glauben kommt, ist ein Wunder der Gnade Gottes. Und Paulus hat das Heil auch als Charisma bezeichnet. Er hat dasselbe Wort für das Heil verwendet. Die Gnade, die zu uns durch das Evangelium gekommen ist, nennt er Charisma, nämlich eine Gnadengabe. Dass ein Mensch zum Glauben kommt, ist ein Wunder der Gnade Gottes und dies geschieht nur durch das Wirken des Heiligen Geistes. Das werden wir erneuert sehen in unserem Text heute. Zu sagen, dass Jesus der Herr ist, gehört in der Urgemeinde zur Bekehrung eines ungläubigen Menschen. Und das werden wir in Kapitel 12 in den ersten 2 Versen das auch klar sehen können. In Kapitel 14 zeigt Paulus auf, welche Priorität der Heiligen, der Dienst als Propheten, über das in Sprachenreden in der Gemeinde hat. Ich wiederhole, in Kapitel 14 hat Paulus es vor, welche Priorität der Dienst als Prophet oder als Prediger hat über das in Sprachenreden. Und es wird stark betont, dass es gewisse Regeln auch für das in Sprachenreden gibt. Und Paulus stellt ein Regelwerk auf in Kapitel 14 und sagt, wie es getan werden muss. Zum Beispiel, der sagte, die dürfen nicht gleichzeitig in Sprachen reden, sondern nur der Reihe nach. Und ich war noch nie in einer charismatischen Gemeinde, wo das praktiziert wurde. Die alle haben gleichzeitig in Sprachen gesprochen. Zweitens hat Paulus gesagt, höchstens 2, höchstens 3 sollen es tun. Das wird auch nicht praktiziert in den Gemeinden, sondern alle gleichzeitig tun es. Drittens sagt Paulus, sie müssten schweigen, wenn es keiner dabei gibt, der die Sprache versteht und in der Lage ist, es zu übersetzen. Und dann viertens sagt er, ich verbiete eine Frau zu reden. Und in den charismatischen Gemeinden, in fast allen von denen sind die Frauen sogar die Pastoren und die sind die Leiter und Führer dieser Bewegung. Und so wir sehen, dass das Regelwerk, was Paulus hier aufstellt in Kapitel 14, völlig ignoriert wird in den charismatischen Gemeinden heute. Diese Gemeinden sind nicht geistlich, sondern ungeistlich, weil sie die Lehre der Apostel bewusst widerstreben. Das hat die Urgemeinde in Jerusalem nicht getan. Wenn wir zurück zu einer guten Gemeinde der apostolischen Zeit kehren wollen, dann lasst uns dies als erstes Anliegen haben, dass wir uns in der Lehre der Aposteln verharren. Das ist ein Kennzeichen der Urgemeinde. Sie verharrten in der Lehre der Aposteln. Und die Gemeinde, die heute genannt werden als charismatische Gemeinden, sie verharren in dieser Lehre nicht. Ich werde in den kommenden Wochen ganz am Schluss euch meine Gründe geben, warum ich nicht glaube, dass die Zeichen und Wundergaben noch aktuell sind. Ich glaube, dass sie aufgehört haben, als die Aposteln gestorben sind. Aber ich möchte diesen Text behandeln, als ob es diese Gaben noch gäbe. Versteht ihr, was ich meine? Damit man versteht, dass selbst wenn es diese Gaben noch gäbe, das, was als charismatische Bewegung heute bezeichnet wird, ist nicht das, was in der Schrift vorgegeben wird. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, sie widerstreben der Lehre des Apostels Paulus, selbst wenn es diese Gaben noch gäbe. Weil sie halten sich nicht an die Regel, die Paulus in zum Beispiel Kapitel 14 gegeben hat. Und sie greifen die Einheit der Gemeinde an. Wir wollen heute mit einer Wiederholung des geistlichen Zustandes der Korinther Gemeinde anfangen. Denn diese Gemeinde war von Gott sehr begabt. sodass alle Gnadengaben vorhanden waren. Ich möchte euch bitten, nochmal Kapitel 1, Vers 7 aufzuschlagen. Hier taucht das Wort Charisma zum ersten Mal auf in diesem Brief. Und es steht hier in Kapitel 1, Vers 7. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe und keine Charisma Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Und so Paulus sagt klar aus, dass alle Geistesgaben, alle Gnadengaben in dieser Gemeinde vorhanden waren. Aber in Kapitel 3, Vers 1 hat er etwas über diese Gemeinde gesagt. Ich lese vor. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? So Paulus lehrte hier eindeutig, dass diese Gemeinde ungeistlich sei. Es steht, und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen. Also wir haben vor zwei Wochen gesehen, dass es möglich ist, eine Geistesgabe zu besitzen, wie damals in Sprachen zu reden, dennoch als ungeistlich bezeichnet zu werden. Also das Kennzeichen der Geistlichkeit ist nicht das Besitzen einer bestimmten Geistesgabe, sondern wenn die Liebe und die Frucht des Geistes in unserem Leben sichtbar sind. Das ist der Beweis, dass ein Mensch geistlich ist. Wo der Mensch nicht streitsüchtig ist, wo die Liebe in seinem Herzen herrscht, das ist der Beweis, dass ein Mensch geistlich ist. Nicht, dass ich besitze eine bestimmte Gabe. Ich habe euch vor zwei Wochen das Beispiel gegeben aus meinem Leben, bevor ich zu unserer Gemeinde ging, die uns finanziell unterstützt und uns ausgesandt hat, Grace Church of DuPage in Warrenville, Illinois. Da war ein Pastor da und er war ein sehr begabter Prediger. Gott hat ihn wirklich zu diesem Dienst berufen. Aber der ist in Ehebruch gefallen. Und eine gewisse Zeit lang, bevor diese Sünde der Gemeinde bekannt war, hat er immer noch gepredigt. Der ging immer noch auf den Kanzel und hat Sonntag für Sonntag gepredigt. Und ich habe mit Menschen gesprochen und die hatten Kassetten von diesen Predigten und sie sagten, Tim, in dieser Zeit, wo er in der Sünde gelebt hat, da hat er immer noch wunderbare Predigten gehalten. Das heißt, diese Geistesgabe, die er hatte, konnte er noch verwenden und anwenden, aber er war nicht geistlich. Sein Zustand war schlimm, geistlicher Zustand war schlimm in der Zeit, aber er konnte immer noch das tun. Und Menschen konnten in Sprachen reden zur Zeit des Schreibens des 1. Korintherbriefes und die konnten sogar Menschen heilen. Und dennoch hat Paulus gesagt, ihr seid nicht geistlich, da ist Streit unter euch. Wir lesen, dass manche von denen haben einander vors Gericht geschleppt und sie gegenseitig angeklagt vor den Ungläubigen. Und was wir vor zwei Wochen nicht gelesen haben, ist Kapitel 11. Und das unmittelbar vor Kapitel 12 kommt, den Text, den wir heute auslegen wollen, wollte ich ab Vers 17 bis Vers 34 gemeinsam mit euch lesen, damit ihr seht, dass manche dieser Christen sind schwach und krank geworden und manche sind sogar von Gott getötet worden, weil eine gewisse Sünde unter ihnen herrschte, nämlich sie haben die Armen verachtet, als sie das Herrnmahl gefeiert haben. Diese Gemeinde war nicht geistlich. Lass uns ab Vers 17 lesen. Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind, und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht, das Herrnmahl zu essen, denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot isst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Das heißt, er muss unterscheiden zwischen natürliches Brot und Brot, das im Namen Jesu Christi zu uns genommen wird. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Und so, wir sehen hier, Paulus lehrt eindeutig, dass sie einander gegenseitig verachtet haben. Manche sind sogar betrunken gewesen beim Herrn mal. Und dann sagt er, aus diesem Grund sind manche von euch schwach geworden und ihr seid im Körper krank geworden und manche sind sogar entschlafen, das heißt von Gott getötet worden, weil sie das Herrn mal unwürdig genommen haben. Das ist der geistliche Zustand dieser Gemeinde. Und die charismatische Bewegung will genau das wieder nachahmen, was in Kapitel 12 und Kapitel 14 beklagt wird. Das sehen sie als positiv. Und sie nehmen einen Vers hier und einen Vers da aus Kapitel 12 bis 14 und sagen, Gott will, dass alle in Sprachen reden. Und sie missbrauchen diesen Text. Man muss Vers für Vers sich durch Kapitel 12, 13 und 14 bewegen. Und da wird man genau sehen, das ist ein Chaoszustand. Herrschte in dieser Gemeinde. Und das passt zu diesem Gesamtbild, das Paulus uns gibt in den 1. Korintherbrief. Wir sehen, dass diese Gemeinde keine Gemeinde ist, um nachzuahmen. Alle Geistesgaben waren vorhanden, selbst die Zeichen und Wundergaben. Aber Paulus konnte diese Gemeinde nicht als geistlich bezeichnen. Also das ist eine gewaltige Irrlehre zu behaupten, dass das Besitzen einer bestimmten Geistesgabe der Beweis der Geistlichkeit ist. Und das tun fast alle Charismatiker, die sagen, wenn man in Sprachen gesprochen hat, dann hat man den Geist. Aber wir werden lesen, das ist nicht der Beweis, dass der Mensch den Geist Gottes hat. Der Beweis, dass der Mensch den Geist Gottes hat, ist, dass er sagen kann, durch den Geist, Jesus ist Herr. Lass uns Kapitel 12, Vers 1 aufschlagen. Wir lesen die ersten 13 Verse heute. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörten, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja, fortgerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus. Und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum gemeinen Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Denn wie der Leib eine ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem durch einen Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freier, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Was Paulus hier in diesem Abschnitt betonen will, ist die Einheit der Gemeinde. Und das ist der Titel der heutigen Predigt, die Einheit der Gemeinde. Paulus betont hier die Einheit der Gemeinde in den ersten drei Versen und dann besonders in den Versen 12 und 13 nochmal. In diesem Abschnitt will er uns sagen, dass die Einheit der Gemeinde ruht auf das Wirken des Heiligen Geistes. An dieser Stelle beginnt Paulus ein neues Thema in diesem Brief an. Es steht hier, was aber die geistlichen Gaben betrifft. Öfters, wenn Paulus in einem Brief ein neues Thema beginnt, fängt er an mit diesem im Griechischen Peride. Das heißt, nun, bezüglich ein gewisses Thema. Und nun bezüglich dies oder jenes. Und das hat er mehrmals schon in diesem Brief getan. Und so ist es klar, dass er jetzt ein anderes Thema behandeln will. Und so er steigt um auf das Thema geistliche Gaben. Und was ist das Erste, was er uns aufs Herz legen will? Wenn er dieses Thema anspricht, was ist das Erste, was er betonen will? Es ist die Einheit der Gemeinde. Er will betonen in diesem Abschnitt, besonders in den ersten drei Versen hier, dass man kann gar nicht Christ werden, es sei denn durch den Heiligen Geist. Und er sagt, man kann nicht als Christ sagen, dass Jesus Christus Herr ist, es sei denn man den Heiligen Geist hat. Und so als allererstes will er beweisen, dass der Beweis, dass ein Mensch wirklich Christ ist, ist, dass er umgekehrt hat von den Götzen und zu Gott sich hingewendet hatte, dass er Buße getan hat und dass er Jesus Christus als Herrn jetzt anerkennt. Er sagte, das ist der Beweis, dass ein Mensch den Geist Gottes hat, nicht dass er eine gewisse Geistesgabe hat. Der Beweis, dass ein Mensch wiedergeboren ist und dass er den Heiligen Geist besitzt, ist, dass er in der Lage ist zu sagen, von ganzem Herzen, mit ganzer Loyalität Jesus Christus gegenüber, Jesus Christus ist mein Herr. Und zu der Zeit wurde man verfolgt für diese Aussage. Es ist nicht so wie in der jetzigen Zeit, wo es cool ist, vielleicht in manchen Gegenden Christ zu sein. Und wo viele sind kirchengläubig und behaupten, Christen zu sein, sind es aber nicht. Zu der Zeit wurde man gesteinigt teilweise wegen dieser Aussage. Die wurden ausgeschlossen sofort als Jude aus der Synagoge, wenn sie gesagt haben, Jesus ist Herr. Jesus ist der Christus. Wurden sie sofort ausgeschlossen. Es hat sich sofort gewisse Auswirkungen in ihrem Leben gehabt, wenn sie gesagt haben, Jesus ist mein Herr. Jesus ist der Christus. Und wir sehen zum Beispiel in Römer Kapitel 10, Vers 9, dass das sogar eine Voraussetzung der Errettung ist, dass der Mensch so weit kommt, dass er sagen kann in seinem Herzen, Jesus ist Herr. Schlag bitte Römer Kapitel 10, Vers 9 auf. Wir lesen ab Vers 8. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nah, in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Und das ist der Punkt hier in 1. Korinther 12. Er sagt hier, ihr wart früher unter der Sklaverei des Götzendienstes. Und es ist kein harmloses Ding, Götzenbilder anzubeten. In 1. Korinther Kapitel 10 hat Paulus gesagt, dass wer ein Götzenbild anbetet, er sagt, dass er hat Gemeinschaft mit Dämonen. Das sieht man hier in Kapitel 10, Vers Vers 20, Vers 19. Was sage ich nun, dass das einem Götzen geopferte etwas sei oder dass ein Götzenbild etwas sei? Nein, sondern dass das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Und so wir sehen hier, dass früher die Menschen haben Dämonen angebetet, indem sie Idolen angebetet hatten, Götzenbilder. Aber auch in der jetzigen Zeit, wenn Menschen behaupten, dass es keinen Götzen gibt, die sind trotzdem unter der Macht der Finsternis. Und Paulus spricht hier von der Macht der Finsternis, wenn er sagt hier, ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörten, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja, fortgerissen wurdet. Das heißt, es gab eine gewisse Macht der Finsternis, die sie in dieser Irrtum geführt hat und festgebunden gehalten hatte da. Und er sagte, es ist durch die Macht des Heiligen Geistes, dass ein Mensch umkehrt und von diesen Götzen kehrt um und zu dem lebendigen Gott kommt. Er sagte, das kann nur durch den Heiligen Geist stattfinden. Und die Fähigkeit zu sagen hier, Herr Jesus, es steht, keiner kann das sagen, außer im Heiligen Geist. Und es steht, keiner kann im Heiligen Geist und Geist Gottes reden. Er kann nicht sagen, Fluch über Jesus. Und er sagen, der Punkt ist, dass ein Christ kann Jesus nicht verleugnen. Der kann nichts Schlechtes über Jesus sagen, weil er den Geist Gottes hat. Und wer diesen Geist hat, kann ihn nicht verleugnen. Der kann nichts Schlechtes über Jesus sagen. Und so als allererstes will er festnageln. Er sagte, ich will das Thema Geistesgaben ansprechen. Und als allererstes will ich eins festnageln. Nämlich, alle Christen haben den Geist Gottes. Alle. Es gibt kein einziger Christ, der den Geist Gottes nicht hat. André hat diesen Punkt neulich aus 1. Johannesbrief klar und deutlich verkündigt. Und in 1. Johannes wird es auch richtig klar, dass jeder Christ diese Salbung von Gott hat. Und dass der einzige Grund, warum wir in diesem Glauben ausharren bis ans Ende ist, weil dieser Geist in uns bleibt und in uns wirkt, sodass wir nie so weit kommen, dass wir die Flinte ins Korn werfen. Dass wir sagen können und immer noch sagen können, Tag für Tag, Jesus ist Herr. Wir tun das durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist sein erster Punkt. Und das ist die Einheit der Gemeinde, die hier betont wird. Dieser Punkt ist voller Bedeutung für die Gemeinde heute. Denn es wird gelehrt in der charismatischen Bewegung, dass nicht alle Christen den Geist Gottes haben. Auch damals war dieses Irrtum groß. Viele dachten, dass Gott nur Heiden retten wollte und nicht Juden auch. Deswegen lesen wir hier in 1. Korinther 12 die Verse 12 und 13, wo es steht, denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Denn durch einen Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freier und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt in den Versen 1 bis 3 und das ist der Punkt bis Vers 13 hier in Kapitel 12. Paulus will die Einheit der Gemeinde betonen. Und unsere Einheit ruht auf das Wirken des Heiligen Geistes. Alle von uns glauben, dass Jesus Christus ist Herr. Und das durch die souveräne Gnade Gottes, die in uns durch den Heiligen Geist aktiv geworden ist, als Gott uns Augen zu sehen, Ohren zu hören und ein Herz zum Glauben geschenkt hat und uns befähigt hat, das Evangelium als etwas anderes als nur Torheit oder ein Ärgernis zu sehen. Das ist in 1. Korinther Kapitel 1, wo Paulus sagte, dieses Ruhmen, dieses Prahlen mit Menschen ist verkehrt, sagt er. Er sagte, ihr seid nicht durch uns zum Glauben gekommen, denn das Wort vom Kreuz ist den Juden ein Ärgernis, den Heiden eine Torheit. Er sagte, den Berufenen aber aus den Juden und aus den Heiden, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also es ist die Berufung Gottes durch den Heiligen Geist, dieser wirksame Ruf zum Heil, das diese Umkehr in uns bewirkt. Und so Paulus sagt hier, dass die Einheit der Gemeinde ist durch den Heiligen Geist in uns bewirkt. Und ich sage euch, die charismatische Bewegung durch ihre Irrlehre, dass nur die, die in Sprachen reden können, den Geist Gottes haben, Sie greifen die Einheit der Gemeinde an. Das ist nichts anderes als ein Angriff auf die Einheit der Gemeinde Jesu Christi. Und es hat ganz schlimme Auswirkungen. Ich habe sogar vor 2 Wochen mit einem Mann, der unser Gottesdienst besucht hatte, gesprochen. Der sagte, ja, ich war in einer Gemeinde in Braunschweig. Und jahrelang habe ich gebeten, Herr, warum sehen alle anderen Visionen? Warum sprechen alle anderen Zungen? Ich kann es nicht. Was ist mit mir? Und er hat wirklich gezweifelt, ob er überhaupt errettet war wegen dieser Lehre. Und viele Menschen sind wirklich in Depression geraten, weil sie konnten etwas nicht tun. Und sie meinten, ja, vielleicht bin ich gar nicht wiedergeboren, vielleicht bin ich gar nicht ein Kind Gottes. Ich kenne einen Menschen, der ist jetzt schon gestorben, aber der hat gelehrt, dass der Leib Jesu Christi in 3 Teilen aufgeteilt wird. Die einen, die Wassertaufe haben, das sind die Menschen, die, er sagte, die sind wiedergeboren und sie werden auch irgendwann mal auch errettet von Gott. Aber dann die etwas weiter sind im Glauben, das sind die Taufe des Heiligen Geistes haben. Und das wird gesehen, oder man kann wissen, ob man diese Taufe erlebt hat, indem man in Sprachen redet. Und dann drittens, die Menschen, die vollkommen sind, die mit dem Feuer getauft worden sind. Ja, wenn man diese Feuertaufe in dem biblischen Zusammenhang sieht, ich möchte mit Feuer nicht getauft werden, weil es Gottes Gericht ist. Aber die meinten, dass da sind 3 verschiedene Taufen und es sind 3 verschiedene Stufen von Christen innerhalb des Leibes Jesu Christi. Und dann sind sie so weit gegangen, dass sie gesagt haben, dass nur die, die vollkommen sind, nur die, die im Geist getauft, so die Taufe des Geistes hatten, die werden in Trucht. Die anderen bleiben hier, wenn Jesus zurückkommt für seine Braut. Seht ihr, das ist ein Angriff auf die Einheit der Gemeinde. Und es macht wirklich die Geistlichkeit zur Eigenleistung sein. Und es macht es auch zu einem Schauplatz, wo man rumspazieren kann und schauen kann, schau mich an, ich kann dies oder ich kann jenes. Das bedeutet, dass ich viel geistlicher bin als du. Und dann Stolz entsteht innerhalb der Gemeinde. Spaltung entsteht innerhalb der Gemeinde. Und das ist genau das, was man in den charismatischen Gemeinden sieht. Leute begehren gewisse Geistesgaben, weil sie meinen, damit kann ich angeben. Und das ist genau das, was die Korinther getan haben. Sonst hätte Paulus Kapitel 13 gar nicht geschrieben. In Kapitel 13 sagt Paulus, ich will euch zeigen. Und dann liest man diese paar Verse, können wir gemeinsam lesen. 13 Vers 1. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. In Kapitel 13, das ist nicht einfach ein Kapitel für Hochzeiten oder ein Kapitel, das man benutzt bei am Valentinstag. Das ist ein Kapitel, das hier zwischen Kapitel 12 und Kapitel 14 geschrieben steht, weil diese Gemeinde ein Problem damit hatte. Sie hatten viele Geistesgaben, aber keine Liebe. Und sie haben die Geistesgaben zum Eigennütz angewendet. Sie wollten damit angeben, was sie tun konnten. Ich gebe euch ein Beispiel. Sagen wir, dass man mehrere Sprachen, die Fähigkeit, und ich werde das nächsten Sonntag, so wie der Herr es will, klar belegen anhand der Schrift, dass in Sprachen reden, das war nur die Fähigkeit, eine Sprache, die schon existierte, zu sprechen, ohne die Sprache je gelernt zu haben. Das sieht man anhand von Apostelgeschichte 2, dass jeder hat den Aposteln in seiner eigenen Mundart verstanden, aus seiner Heimat. Und so, das waren ganz natürliche Sprachen. Aber wo nutzt das in der Gemeinde? Wenn ich auf einmal mit euch auf Englisch ganz schnell reden würde, die meisten von euch würden gar nichts verstehen. If I were just to start talking to you in English and just talk really fast, most of you wouldn't understand a word I'm saying. So was nützt es euch, wenn ihr das nicht versteht, was ich sage? Und dann musste jemand kommen und dann das übersetzen. Und das ist langwierig. Wie viele von euch gucken gerne ein DVD, wo einer spricht auf Englisch und dann wird es ins Deutsch übersetzt. Und ihr müsst immer warten, bis ihr das Wort kommt. Und ist hin und her. Das ist sinnlos. Wenn einer da ist und er kann schon Deutsch sprechen, warum wird er auf Englisch und dann das ins Deutsch übersetzen lassen? Wozu das Spielchen? Das hat keinen Sinn. Es sei denn, du angeben willst, was du kannst. Weil du die Sprache nie gelernt hast und du kannst es. Und das beweist, dass du den Heiligen Geist hast und dass du diese Gabe hast. Und man will nur damit angeben, nichts anderes. Und das ist, was die in dieser Gemeinde getan haben. Und das nützt nichts, das bringt nichts. Der Beweis, dass ein Mensch voller des Heiligen Geistes ist, ist, dass er liebt, dass er die Frucht des Geistes hat. Wir sehen hier in diesem Text, dass die Einheit der Gemeinde aufgrund der Tatsache ruht, dass wir alle durch den Heiligen Geist wiedergeboren sind. Und der Heilige Geist wohnt in jedem Einzelnen von uns. Die Vielfältigkeit an Geistesgaben wird hier aber in den Versen 4 bis 6 betont. Wir sehen hier das Wort Verschiedenheiten. Es steht hier Verschiedenheiten von Gnadengaben. Das ist, was ich versucht habe, vor der Predigt hier auf den Tafel zu schreiben. Man sieht dreimal das Wort Verschiedenheiten, mindestens in der Elberfelder-Übersetzung. Dreimal Verschiedenheiten, 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 Verschiedenheiten von Gnadengaben. Es gibt Verschiedenheiten von Diensten. Es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen. Aber es ist derselbe Geist. Es gibt Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Es gibt Verschiedenheiten von Diensten, aber es ist derselbe Herr. Es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott. Und hier haben wir Heiliger Geist. Herr ist Jesus Christus damit gemeint. Und dann Gott, der Vater, ist hier mit gemeint. Also wir haben die Dreieinheit hier. Und sie alle sind tätig in uns. Die alle wirken etwas in uns. Und es steht hier auch in unserem Text, am Ende von Vers 6, aber es ist derselbe Gott, was der alles in allen wirkt. Das heißt, Gott ist aktiv in dem Leben von jedem einzelnen Christ. Nicht nur in dem Leben von einem, der in Sprachen reden kann, oder in dem Leben von einem, der Heilungen tun kann, sondern der ist aktiv in dem Leben von allen Christen. Und er bewirkt in uns allen diese Gnadengaben und verschiedenen Diensten und Wirkungen. Ein anderes Wort dafür wäre Aktivitäten, geistliche Aktivitäten. Gott ist es, der diese in uns bewirkt. Es gibt Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es gibt nur einen Gott, der das in uns wirkt, in den einzelnen Gliedern des Leibes Jesu Christi. Und wenn wir weiterlesen, was wird betont, ist, dass obwohl es Verschiedenheiten von Gaben gibt, wie viele Leiber gibt es? Es gibt nur ein Leib. Es gibt nur ein Leib. Es gibt verschiedene Gaben, aber es gibt nur ein Leib. Es gibt verschiedene Gaben, aber es gibt nur einen Geist, der die in uns bewirkt. Paulus will die Einheit der Gemeinde betonen. Und sie haben versucht, die Gemeinde zu spalten. Hier in dieser Gruppe haben wir die Leute, die diese Geistesgaben haben. Und sie trösten sich gegenseitig, dass sie so reif sind und so weit sind. Und dann hier in dieser Ecke haben wir die, die in Sprachen reden können. Und in dieser Ecke die, die diesen Dienst können. Und in dieser Ecke diese, die das tun können. Und wir haben eine gespaltete Gemeinde. Und Leute haben ihren geistlichen Wert darin gesehen, in welche Geistesgaben sie haben. Und Paulus sagte, wir alle haben den Heiligen Geist. Alle von uns. Sonst konnten wir gar nicht sagen, Jesus ist Herr. Es wäre gar nicht möglich. Und er sagte, ist Gott gespaltet? Ist die Dreieinheit gespaltet? Sie sind es, die das alles in uns wirkt. Die sind eins, der Leib ist eins und die Vielfalt der Geistesgaben sind uns aus einem gewissen Grund gegeben worden. Nicht um uns zu spalten, sondern damit wir einander dienen. Und das ist der nächste Punkt. Der Zweck dieser Geistesgaben. In Vers 7 ist es kritisch, wie dieser Vers übersetzt wird. Leider bin ich nicht sehr zufrieden mit, wie es in der Elberfelder übersetzt wird. In der Martin-Luther-Übersetzung kommt diese Übersetzung sehr gut rüber. In Vers 7 steht es, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes, und in der Befehle steht einfach, zum Nützen gegeben. Aber in der Urschrift ist es eindeutig klar, dass es zum gemeinen Nützen oder zum Nützen aller gegeben wird. Fast alle englische Übersetzungen steht zum common good. Das heißt, zum Nützen aller, könnte man sagen. Common good. Ich lese von der New American Standard. But to each one is given the manifestation of the Spirit for the common good. Das heißt, zum Nützen aller. Auch in New International Version, genau das Gleiche. Martin Luther hat diesen Vers ursprünglich übersetzt. In einem jeglichen erzeigen sich die Gaben des Geistes zum gemeinen Nützen. Ich finde das eine super Übersetzung. Zum gemeinen Nützen. In der heutigen Luther-Übersetzung, die revidiert wurde, es steht, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nützen aller. Das ist auch sehr klar und eine sehr gute Übersetzung. In der Schlachter steht es, einem jeglichen aber wird die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Nützen verliehen. Das heißt, zum Nützen aller. Warum will ich das betonen? Gott teilt jedem Einzelnen mindestens eine Geistesgabe aus, damit er nicht sich selbst damit dient. Und das ist, was für mich sehr traurig ist in der charismatischen Bewegung ist. Heutzutage wird es gelehrt, dass Sprachen, in Sprachenreden dient zu allem. Manche gehen so weit, dass sie sagen, man kann nur böse Geister bekämpfen, wenn du in Sprachen reden kannst. Und dass du kannst diese Geisteskampf nur führen in Sprachen. Und dann, Mensch, das macht mich echt traurig, solche Lehre, weil es bringt Menschen zu dem Punkt, dass sie zweifeln an ihre eigene Geistlichkeit. Aber es steht hier, was ich sagen wollte, ist, dass manche Charismatiker sagen auch, dass das eine Gebetssprache ist. Und sie sagen, dass Zungenreden ist nicht zum gemeinen Nützen, sondern privat, für mich zu Hause. Ich kann Gott loben und preisen und anbeten besser, wenn ich das in einer Sprache tun kann. Selbst wenn ich das nicht mal verstehe, was ich sage, ich bete Gott an. Selbst wenn ich das nicht verstehe. Und Paulus sagt in Kapitel 14, ich habe nichts dagegen, wenn alle von euch in Sprachen reden würdet oder wenn ihr in Sprachen beten würdet. Aber wenn ich das nicht verstehe, was ich bete, was nützt das mir? Ich kann nicht mal wissen, ob Gott meine Gebete erhört hat. Und wenn ich Gott lobe und preise in einer Sprache, aber nicht verstehe mit meinem Verstand, was ich sage, was nützt das? Er sagt, das bringt gar nichts. Und so viele Leute wollen das privat anwenden. Und sie haben die Geistesgaben für private Zwecke verwendet. Aber es steht hier zum gemeinen Nützen. Die Geistesgabe, die Gott mir gegeben hat, ist für euch. Nicht nur für mich. Es ist für den Leib Jesu Christi, nicht für mich. Und das ist das Problem, das viele in der charismatischen Bewegung nicht verstanden haben. Diese Geistesgaben sind nicht, damit sie angeben können. Es ist nicht zum Eigenzweck. Es ist nicht, damit sie zu Hause sie praktizieren können, für sich alleine. Es ist für den Leib Jesu Christi gedacht. Lass uns Vers 7 nochmal lesen. Ich lese vor aus der Martin-Luther-Übersetzung. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nützen aller. Von der ursprünglichen Martin-Luther-Übersetzung. In einem jeglichen erzeigen sich die Gaben des Geistes zum gemeinen Nützen. Wenn wir die Elbefelder nochmal anschauen, das Wort jedem hier ist sehr wichtig. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum gemeinen Nützen gegeben. Warum betont Paulus immer wieder hier jedem, alle, jeden Einzelnen? Weil viele Leute lehren, dass nicht jeder den Geist Gottes hat. Viele lehren, dass manche von Gott bevorzugt sind. Und das ist nicht der Fall. Er betont jedem. Und dann sehen wir hier, und nächsten Sonntag wollen wir die einzelnen Geistesgaben hier betrachten. Paulus gibt uns nur 9 Beispiele. Das sind nicht alle, weil wenn man die ganze Schrift betrachtet, da sind etwa 20 Geistesgaben oder Gnadengaben, die in verschiedenen Listen aufgeführt werden. Und hier sind 9 gegeben, nur als Beispiele. Paulus, es liegt ihm nicht auf dem Herzen, dass jeder versteht, was unter diesen Geistesgaben hier geschrieben steht. Er gibt nur ein paar Beispiele von dieser Verschiedenheit hier. Es gibt verschiedene. Aber er betont immer wieder nochmal, aber es ist derselbe Geist. Wir lesen weiter in Vers 8. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisung gegeben, einem anderen aber das Wort der Kenntnis nach demselben Geist, immer wieder durch den Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilung durch den einen Geist, einem anderen aber Wunderwerken, einem anderen aber Weisung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedenen Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Und dann sagt er in Vers 11 seinen Punkt wieder. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Und hier haben wir das Wort jedem nochmal und teilt jedem besonders aus. Zum zweiten Mal hier sagt er jedem. Und in erster Linie geht es hier nicht um, was bedeutet es Unterscheidung der Geister oder was bedeutet diese Geistesgabe und so. Sein Punkt ist, er führt nur ein paar Beispiele auf, um einen Punkt zu machen, nämlich, dass egal welche Geistesgabe du hast es von den einen Geist empfangen. Und der hat entschieden, welche Gabe du bekommst. Und das ist das, was so traurig ist in der charismatischen Bewegung. Heutzutage wird es gelehrt, wir sollen nach gewissen Geistesgaben streben. Wir müssen Gott anflehen. Wir müssen bitten, Herr, schenk mir diese Fähigkeit, in Sprachen zu reden. Herr, befähige mich, Visionen zu sehen. Das Wort Gottes ist für sie nicht hinlänglich. Die müssen noch mehr Visionen haben. Und sie sagen, wenn du es nicht hast, du hast Gott nicht genug gebeten darum. Als ob Gott sich erpressen lässt oder manipulieren lässt. Oder dass man erst eine gewisse Niveau von Geistlichkeit erreichen muss und dann erst gibt Gott dir etwas. Aber es steht hier, dass der Heilige Geist teilt jedem besonders aus, was? Wie er will. Und das ist ein wichtiger Punkt, den ich jetzt betonen möchte, ist, dass nicht nur, dass die Geistesgaben zum Gemeinen nützen und wie es in Kapitel 14 steht, zur Erbauung des Leibes Jesu Christi gegeben worden sind, sondern die sind ausgeteilt nach der Souveränität des Heiligen Geistes. Wir haben Vers 18 nicht gelesen heute, aber ich möchte euch bitten, diesen Vers mit mir zu lesen. Hier ist eine Wiederholung dessen, was wir eben gelesen haben. In Vers 18 steht es, nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, am Leib, jedes einzelnen von ihnen am Leib, was? Wie er wollte. Warum? Wenn du die Verse 14 bis 17 liest, es geht darum, dass wenn alle die gleiche Geistesgabe hätte, das wäre, als ob nur ein Ohr da wäre. Stellt euch vor, jeder in unserer Gemeinde nur eine Geistesgabe hat und wir haben alle dieselbe Gabe. Und das ist das Hören. Und der Leib wäre nur ein großes Ohr, mir nicht. Oder was ist es, wenn wir alle sprechen sollten und der Leib wäre nur eine große Zunge und nichts anderes da. Oder alles nur ein Auge. Und das ist Paulus sein Punkt in diesem Abschnitt. Er sagte, wer möchte auf einen einzelnen von seinen Körperteilen verzichten? Ich will nicht mal auf meinen kleinen Finger verzichten. Ich möchte alles haben, womit Gott mich ausgerüstet hat. Und so ist es im Leib Jesu Christi. Diese Verschiedenheit ist uns zum Guten da. Aber wenn alle die Schaugaben haben wollen, wenn alle wollen nur eine bestimmte Gabe haben, weil damit können sie ihre Geistlichkeit noch, sie haben mehr Zugang, um das zur Schau zu stellen, dann wäre die ganze Leib nur ein Ohr oder nur ein Auge. Und er sagte, alle Teile sind wichtig. Alle Teile sind wichtig. Und Gott weiß das und deswegen bei der Wiedergeburt teilt der Heilige Geist einem jedem aus, wie er will. Gott ist das Haupt der Gemeinde. Tim Kelly ist nicht der Führer dieser Gemeinde. André Michel ist nicht der Führer dieser Gemeinde. Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde und wir sind sein Leib. Und er teilt die Gaben aus, wie er will. Zum gemeinen Nützen, zum Nützen aller.
Und diese Vielfältigkeit kommt von ihm. Aber diese Vielfältigkeit ist nicht gegeben worden, damit der Leib gespaltet sei. Denn es gibt nur einen Leib. Und Paulus kommt zum Schluss in diesem Abschnitt nochmal auf diesen Punkt, die Einheit der Gemeinde. Das ist sein Punkt von Vers 1 bis Vers 13 ist die Einheit der Gemeinde. Wir lesen nochmal die Verse 12 und 13. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Denn durch einen Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freier und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, dass jeder Christ die Taufe des Heiligen Geistes bei seiner Wiedergeburt erlebt hat. Sonst bist du nicht Christ. Du kannst nicht ein Christ sein und die Taufe des Heiligen Geistes nicht haben. Es ist unmöglich. Wie kommst du in den Leib Jesu Christi hinein? Wie wirst du von in Adam in Jesus Christus versetzt? Von diesem Macht der Finsternis in Gottes Reich des Lichts versetzt? Wie geschieht das? Durch die Taufe des Heiligen Geistes. Es steht hier, wir sind alle, jeden Einzelnen, getauft worden in den Leib Jesu Christi durch diesen einen Geist. Also das ist eine gewaltige Irrtum zu lehren, das ist eine Lüge zu lehren, dass es möglich ist, ein wiedergeborener Christ zu sein, aber dennoch die Taufe des Geistes noch nicht erlebt zu haben. Und das ist genau das, was alle Charismatiker lehren. Alle lehren das. Und das ist eine gewaltige Irrtum und es führt dazu, dass manche Christen sogar zweifeln, ob sie überhaupt errettet sind, weil sie dieses Zeichen in Sprachenreden noch nicht empfangen haben und dann sagen sie, dann offensichtlich habe ich den Geist nicht. Freunde, das ist eine gewaltige Lüge und ein Irrtum. Und hier, wenn wir uns widmen der Lehre der Aposteln, haben wir hier gesehen, dass Paulus lehrt eindeutig, dass ob du Jude oder Heide bist, ob du Sklave oder Freie bist, ob du dieses Geistesgabe oder jenes hast, ist es egal. Jeder Einzelne gehört zum Leib Jesu Christi durch die Taufe des Heiligen Geistes. Und so ist es wichtig für uns zu sehen, Leute, wenn wir Vers für Vers uns durch diesen Abschnitt bewegen, dann entdecken wir viele Lügen in der charismatischen Bewegung. Und das ist keine Geistlichkeit, was sie da haben. Das ist ein Angriff auf die Einheit der Gemeinde. Sie spalten den Leib Jesu Christi mit ihrer Lehre und sie zerstören den Glauben von vielen. Und sie produzieren Lügner und Betrüger, die behaupten, dies oder jenes erlebt zu haben, weil sie wollen mitreden. Sie haben keine Visionen gesehen, sie haben dies oder jenes nicht getan und sie plappern los, als ob sie in Sprachen reden und das tun sie nicht. Ich war in einer Gemeinde, wo jemand angeblich in Sprachen gesprochen hatte, dann wurde es übersetzt und wisst ihr, was die Übersetzung war? Jesus liebt uns und er kommt bald. Na, meine Bibel sagt mir das. Ich brauche das nicht. Es steht da überall in der Bibel, Gott liebt uns und dass Jesus bald zurückkommt. Und diese Lehre fördert, dass Menschen durch ihre Vorstellungskräfte und diese Anstrengung, manche anderen sagen, du brauchst nur deine Zunge in deinem Mund ein bisschen auflockern und probieren. Komm mal, probier mal nach mir. Und sie versuchen dir beizubringen, wie du in Sprachen reden kannst. Der Heilige Geist teilt aus. Jedem besonders, wie er will, nicht wie wir es wollen. Das Schlusswort. Es wird gelehrt, wie gesagt, dass der Leib, dass Christen bei der Wiedergeburt nicht alles geschenkt bekommen haben, was wir brauchen. Und manche meinen, dass Gott sie weniger Ausrüstung in den Kampf gegen diese in mir wohnende Sünde gegeben hat. Aber ich möchte euch sagen, kein Christ hat mehr Ausrüstung als ein anderer, um gegen das Fleisch fertig zu werden. Kein einziger Christ hat vom Heiligen Geist mehr Ausrüstung empfangen, um in diesen Kampf voranzukommen gegen das Fleisch, als ein anderer. Und ich möchte mit 2. Petrus, Kapitel 1, die Verse 3 bis 4 schließen. Hier steht es eindeutig, dass jeder Christ bei der Wiedergeburt von Gott völlig ausgerüstet ist, um teilzunehmen an der göttlichen Natur. 2. Petrus 1, die Verse 3 und 4. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit, das heißt Gottähnlichkeit oder Frömmigkeit, geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhabe der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierden in der Welt ist, entflohen seid. Hier steht es, dass Gottes göttliche Kraft hat uns alles zum Leben und zur Erlangen der Heiligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis Jesu Christi. Keine von uns leidet Mangel an einer Ausrüstung, geistlich zu wandeln.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.